Gans oder Kranich?
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Gans oder Kranich. Kommt ja der Jingle einfach nochmal. Herrlich, wir haben heute nicht nur ein, sondern zwei Jingle für euch vorbereitet und mir zugeschaltet. Auf meinem wunderbaren Rechner ist Jonas Wintergalen. Guten Tag.
Naja, Moment, also man muss ja erstmal überlegen, du bist auch mir zugeschaltet. Müssen wir das ja, Machtgefälle,
wir sind aneinander geschaltet,
sofort ausräumen. Und ja, der Jingle kam ein zweites Mal. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, dass die Repeat-Funktion angeschaltet war. Das tut mir leid. Das war mein Fehler.
Aber die hat
Fehler.
Gut funktioniert. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Mhm. Wenn man darüber spricht, dass man einem zugeschaltet ist, ist der Zugeschaltete dann immer der weniger mächtige Mensch?
Das, genau das Problem will ich ja von vornherein ausräumen, dass hier keiner sich weniger zugeschaltet oder mehr zugeschaltet fühlt, je nachdem, was das Negativere ist. Verstehst du?
Also ich verstehe das. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr angeschaltet heute und sehr dir zugeschaltet. Ist ja auch eine Sympathiefrage. Auf jeden Fall sehen wir uns über Bildschirme und freuen uns sehr, dass ihr auch dabei seid, über Kopfhörer, über eine Boombox in der U-Bahn oder wie auch immer. Herzlich willkommen. Jonas, du hast heute eine Mütze auf und siehst aus, als hättest du ein bisschen Farbe bekommen. Du warst Skifahren, habe ich gehört.
Na ja, also Skifahren nicht. Ich war da, wo man Skifahren kann.
Na ja, du warst im nicht Skifahren. Ich dachte, du probierst es aus.
Im Endeffekt habe ich dann nämlich gesehen, also ich hätte ja, da ich ja ein absoluter Noob bin, hätte ich ja quasi einen Skilehrer oder eine Skilehrerin bezahlen müssen. Dann hätte ich mir den ganzen Equipment-Scheiß leihen müssen. Und dann habe ich gesehen, was die dafür nehmen, dass man mit den schönen Gondeln und Popo-Tellern oder wie die Dinger heißen und Dreiersitz, Vierersitz, Fünfersitz, was es alles gibt. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Sechsersitz vielleicht noch. Dann da auf den Gipfel fahren kann, um dann fröhlich herabzurutschen. Und da, lieber Christian, da habe ich gedacht, nee, erstmal noch nicht.
Okay.
Ich habe aber ganz andere schöne Sachen gemacht, deswegen war dieser Urlaub dennoch ein voller Erfolg.
Was macht man in einem Skiresort, wenn man nicht Skifahren geht?
Na, das Geilste war die Schneeschuhwanderung. Hattest du schon mal richtige Schneeschuhe an?
Nee, und jetzt meine aber ich das nicht, klingt. Bitte, also das klingt bitte. Immer so ein bisschen nach, weiß ich nicht, wenn man so, ja, nee, Skifahren, nee, ich will lieber ein bisschen gemütlich. Das ist, Schneeschuhwanderung ist für mich so das gleiche wie einen Tee trinken im Iglu und ein bisschen Wellness und Spa und so Wintersachen, die, ich bin da schon eher noch auf der Piste unterwegs. Ich unterstelle diesen Tätigkeiten immer eine gewisse Spießigkeit, glaube ich, fürchte ich. Aber, sag, wenn ich falsch liege. Ich meine, du hast es ausprobiert. Ich habe das noch nie gemacht, Schneeschuhwandern.
Ach ja, kann man schon spießig finden, aber es ist halt wirklich geil, weil du nicht irgendwie, eine Schneeschuhwanderung ist ja jetzt, ein Schneeschuh ist ja jetzt nicht einfach ein wasserdichter Wanderschuh, ne?
Also das und auch kein Schuh aus Schnee.
Korrekt, das wäre richtig blöd. Wobei, wenn das funktionieren würde, geil, das muss man merken. Nein, egal, also du hast es wirklich, gemacht. Ja. Schneeschuhe sind wirklich, sind so Tennisschläger groß. Und da spannst du quasi deinen Schuh, deinen Fuß rein, nicht unähnlich wirklich einem Ski, würde ich sagen, und ähnlich einem Langlaufski kannst du hinten, geht dann quasi deine Ferse auch hoch, die löst sich, ne? Ja. Und unten drunter sind dann so fette Krallen und damit, du hast dann quasi so, boah, weiß gar nicht wie groß, aber das ist quasi dein Schuh, deine Trittfläche wird vergrößert und kriegt quasi so Haken. Und das bedeutet, du kannst auch abseits von schon vorgetretenen Wanderwegen im Schnee einherstiefeln. Und das haben wir mit zwei wunderbaren Rangern gemacht. Die sind dann vorgestiefelt. Und
das ist dann geil?
Das ist richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht, weil du wirklich das Gefühl hast, du läufst jetzt wirklich so durch so eine Wildnis. Es ist einem nur ein Wald, der voller Schnee ist, ne? Aber vor allem so dann unbetretenen Schnee, dann mit diesen Dingern da einherzustapfen, links und rechts auch ab und zu mal einzubrechen. Das ist
bei
schon
den Häusern,
ziemlich geil.
Im Dorf, oder?
Ja, wir sind ja mitten im Wald, ne? Das war einfach geil. Also war natürlich auch anstrengend, weil man dann auch bergauf läuft, ne? Und irgendwann auch der Ranger dann den Anschein machte, Moment, jetzt, wo ist denn jetzt hier der Weg? Da denkt man dann kurz, und da muss man da auch irgendwie...
Spätestens wenn der Ranger sagt, oh, jetzt, ich glaube, wir müssen da, dann sollte man auf jeden Fall so schon mal sein GPS-Ordnungsgerät rausholen und vielleicht die 112 auf die Kurzwahltaste setzen. Ne?
Ja, ich war kurz davor, aber dann sind wir auf dem Popo dann da so einen Hang runtergerutscht und das Geile war aber, also es war cool, ne? Es hat Spaß gemacht, es war anstrengend, es war anspruchsvoll. Vorher in der Touristen, was weiß ich, in der Touristenstelle sagte man, ja, das kann jeder machen. Aber die Leute, die da über 50, über 60 waren, die sind da schon an ihre Grenzen gekommen. Es war nicht für alle. Also da musste man schon irgendwie so ein bisschen Ausdauer haben und auch Kraft
und sportlichen Ehrgeiz bewahren. Ja, das ist schade, weil Jonas hatte mir vorher natürlich erzählt, für alle, die das jetzt nicht wissen, dass er in den Winterurlaub fährt und da das erste Mal auch Skifahren ausprobieren möchte. Ich kann das natürlich sehr verstehen, wenn man da wegen Kosten und Mühen da vor zurückschreckt. Das ist ja auch mal sackenteuer einfach. Aber ich dachte, jetzt kannst du mir so ein bisschen erzählen von deinen ersten Erfahrungen auf den Skiern und wie das war und was da in deinem Kopf passiert ist und wie du den Berg besiegt hast. Aber da müssen wir vielleicht noch eine Skisaison drauf warten. Schade, ja.
Bist du jetzt sehr enttäuscht?
Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ja, weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt. Ich habe viele Freunde, die Ski fahren, aber die fahren dann schon so, seit sie vielleicht 2-3 Jahre alt sind, Ski. Ne? Also gerade laufen, schon von den Eltern auf die Skier gestellt und los geht's. Und die fahren natürlich sehr, sehr gut Ski. Und ich habe das erst mit Ende 20 Gucci. Nicht schlecht. Ich habe das erst mit Ende 20 wirklich gelernt, auf so einer Studifahrt. Also da waren die Kosten auch nicht so hoch. Skilehrer gab es irgendwie gratis dazu und Leihmaterial auch, irgendwie ein Fünfer pro Tag oder sowas.
Geil.
Und für mich war das mit Ende 20 eine riesen Herausforderung, weil du bist dann da irgendwie im Schneeflug und fährst auf diese steilen Berge dann zu, auf den Abhang und denkst dir, was zum Hölle mache ich hier eigentlich? Das ist viel zu gefährlich. Dein ganzer Körper, dein ganzer Kopf sagt dir, nee, hör mal auf. Und als Kind rennst du halt Abhänge runter, so schnell, bis du dich auf die Fresse legst, weil es halt witzig ist. Ne? Und auch beim Skifahren hacken dann irgendwelche Vierjährigen an dir vorbei im Schuss und man selber kommt sich richtig dumm vor. Und deswegen ist das für mich ein ganz großes Ding gewesen, da einfach das zu lernen. Und jetzt mittlerweile fahre ich nicht gut, aber sehr gerne Ski. Und es macht richtig Bock. Ist eine der Sportarten, die ich sehr spät entdeckt habe, aber lieben gelernt habe in den letzten Jahren.
Ja, und das glaube ich nämlich auch, dass das was für mich ist. Ich bin einfach, es war in meiner Kindheit und so einfach nie, ich will nicht sagen in Reichweite, aber wenn man was als Kind nie gemacht hat und irgendwie dann auch noch keinen Zugang dazu hat und dann, genau, dann kommt nämlich diese, die Angst des langsamen Erwachsenwerdens und vielleicht auch eine gewisse Vorsicht. Vielleicht ist aber jetzt bei mir ein Punkt überschritten, wo ich denke, jetzt war ich schön vorsichtig, jetzt gönne ich mir mal hier Gefahr rückwärts blindfolded die schwarze Piste runter als allererstes. Das werde ich nicht machen.
Kannst du mir bitte Bescheid sagen, dann mach ich die Handykamera an, das würde ich gerne bezeugen.
Was fährst denn du für Pisten? Fährst du schon schwarz? Bist du schon so krass?
Ich fahr schon schwarz, ja. Also die sind ja alle so, als ich es gelernt habe, ne, schön auf blauen Pisten, also es gibt ja eine Unterteilung für alle, die das nicht wissen. Blaue Pisten sind die einfachen, also flach und schön breit, wo man viel Platz hat. Rot sind die ein bisschen fortgeschritten und schwarze sind halt die wirklich die steilen. Und am Anfang bin ich nur blau gefahren, aber dann hat irgendwann meine wundervolle Ski-Instruktorin mich geleitet über eine blaue Piste und dann sind wir irgendwo falsch abgebogen und standen plötzlich auf einer roten. Und rote Pisten sind manchmal auch eher so steil wie schwarze Pisten, je nach Einschätzung der Leute. Ja, je nach Einschätzung der Leute, die das dann da konzipieren. Und da hatte ich wirklich einen kleinen Mental Breakdown. Da stand ich am Berg, dachte ich, ich kann hier nicht runterfallen, das ist alles so scheiße. Und dann habe ich echt mich kaum getraut, so den nächsten Schwung zu machen, weil ich dachte halt, ich sterbe. Und das so als mehr oder weniger erwachsener Mann nochmal zu erleben, ist auf jeden Fall herausfordernd, aber auch schön. Und mittlerweile ist es so, dass ich war auch letzte Woche Skifahren, deswegen sind die Erinnerungen noch sehr frisch. Und mittlerweile komme ich jede Piste runter. Und bei den Schwarzen denke ich mir aber dann doch zwischendurch noch so, man fährt so auf den Abhang zu und denkt so, Junge, sollte ich hier nicht machen, aber ich fahre jetzt einfach mal und dann geht es schon irgendwie gut. Und am Ende geht es irgendwie gut. Also ich bin nicht auf die Fresse geflogen. Es sieht halt alles nicht schön aus, ne? Es gibt dann Leute, die fahren so elegant Ski. Die wedeln dann da so runter.
Ja, Ich sage auch immer, der Christian, der ist nicht auf den Mund gefallen. Und da meine ich nicht deine Eloquenz mit, sondern ich meine, dass du beim Skifahren auf den Füßen bleiben kannst. Das verstehen ja, genau, die immer nicht.
Letzte Woche, der Christian, der ist echt nicht auf den Mund gefallen. Also letzte Woche. Also die
davor ist ja schon. Also auf den Mund davor gefallen, schon. Aber. Also, ne? Und dann ist das Gespräch auch immer schon vorbei. Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, du hast mit wenigen Worten zusammengefasst, was der Extremsport für einen Reiz hat. Und zwar das Konzept des Extremsports ist es doch, als erwachsener Mensch nochmal zu denken, ah, ich sterbe.
Ja,
und dieser Thrill ist dann das, warum man sich quasi, ja genau, alle möglichen Pisten runterstürzt. Man, was ich toll fand, ist auch, wenn du da spazieren gehst, wandern im Schnee und so, und dann siehst du, ah, da sind die Pisten, da fahren die SkifahrerInnen hoch und runter und so. Ja. Und dann siehst du aber auch immer irgendwelche steilen Hänge, wo zumindest schon mal einer oder eine sich mit so Tiefschneeskiern da runtergestürzt hat so und denkst, ah, und da sind auch nicht viele und man fragt sich dann, was ist mit denen passiert? Liegen die jetzt da unten irgendwo im Tal herum oder machen die hier schon Après-Ski?
Man kann das ja an den Spuren manchmal sehen, ne? Wenn dann so einzelne Linien irgendwo sind und dann plötzlich hören die auf und dann ist so ganz viel zertretener Schnee, dann weiß man, ah, der hat sich wahrscheinlich gemault. Aber das finde ich auch noch faszinierend. Also Tiefschnee, da traue ich mich noch nicht dran. Das sollen schön mal die Profis machen. Aber ja, Après-Ski ist natürlich auch dann ein Punkt, ne, wo man dann mittags schön sagt, man geht auf die Hütte, trinkt sich in der Sonne einen Aperol für 18 Euro, je nachdem, wo man ist, und fährt dann so leicht angesoffen ins Tal. Das ist natürlich die Challenge für Leute, die das frisch erst gelernt haben. Das ist dann immer der größte Thrill. Genau.
Wo warst du denn? Du warst doch auch jetzt.
Ich war in Montafon. In Montafon, Silvretta, das ist im Vorarlberg. Das ist ein
ausgedachter Name. Diesen Ort gibt es nicht.
In einem fernen Land vor unserer Zeit namens
Österreich.
Montafon. Österreich, ja genau. Nein, es ist schön da. Also es ist wunderbar, kleines Tal, kleines Skigebiet, war wunderschön. Kann man
wo denn? Wo ist das? Fall ist das in Deutschland oder in Österreich?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Österreich, glaube ich. Österreich, Vorarlberg, mehr weiß ich aber nicht. Ich glaube St. Anton. St. Anton ist nicht weit und wie die Profis sagen, Stanton. Anton.
Ja. Du meinst die Arschlöcher.
Ja, genau, deswegen, ich glaube, ich will da niemals hin.
Apropos Arschlöcher. Ich bin noch nicht fertig. Das Thema beschäftigt mich. Ich war in St. Jakob. Das ist jetzt nicht, das sind nicht die Arschlöcher. Da ist es wunderschön. Das ist, wie ich gelernt habe, der älteste besiedelte Ort in ganz Osttirol. Und auf dem Weg dahin fährt man aber durch Kitzbühel. Und von Kitzbühel habe ich ja schon viel Schlechtes gehört und wollte dann da offenen Herzens und offene Augen dran gehen. Aber es ist tatsächlich einfach ein Klischee gewordener Ort. Das ist total krass. Also wir waren dann da, haben eine Pause gemacht da in der Nähe, haben was gegessen und es dauerte 5 Minuten, bis ich eine Familie in teuren, kennst du diese teuren bunten Plastikjacken, die so richtig scheiße diese aussehen? Bogner
mit Fell und so, ja, sicher.
Ja, oder Fell so und die sehen aber trotzdem lackig und Plastik aus und dann der Typ hatte, das sind dann Männer, die ihre Kappe nicht ganz aufsetzen, sondern nur so auf die Hairline.
So ein bisschen, ne? So Pietro Lombardi-Style.
Ja, genau so. Und nur sind das halt extrem teure Kappen sind und ja, man hat die halt einfach dann auch schnell gejudged, weil die sich halt auch einfach so verhalten, wie ich vorher dachte, dass Kitzbühel ist. Und es war da auch, ich fand es auch nicht schön da, also.
Ja, ist halt schade, wenn dann diese Stereotypen halt wieder mal bestätigt werden, ne? Also das ist auch so beim Skifahren, das ist ja generell ein, ich sag mal, eher elitärer Sport, ne? Also wenn du mit deinen Eltern früher einmal in Urlaub gefahren bist, in Sommerurlaub, und zwar Kanu fahren, war meistens keine Kohle da, um da jetzt noch groß Skifahren zu gehen. Das muss man sich auch leisten können. Und da ist natürlich nach oben hin offen, ne? Also es gibt da, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die sehr viel Kohle haben und dann genau aber auch in diese Orte wollen, wo wo die Reichen und Schönen sind. Und da geht es ja dann vielleicht weniger ums Skifahren, um die sportlichen Aktivitäten in der Natur, sondern eben ums Gesehen und Gesehen werden und gesehen und gesehen, genau, sehen und gesehen werden und so ein bisschen Schaulaufen. Überhaupt
nicht hinterfragt. Ich mach sogar noch verstehen. Das ist nicht auf den Mund gefallen. Christian, das ist nicht auf den Mund gefallen.
Das sind auch irgendwie dann komische Leute, die man aber auch, also im besten Fall muss man sich mit denen ein bisschen anfreunden beim Après-Ski, dann geben die eine Runde Schnaps aus und dann ist aber auch wieder gut. Also nicht alle davon sind schlechte Menschen. Ich habe eine Freunde, die waren mal Skifahren und die haben auch sich sehr gut im Après-Ski umgetan und am nächsten Morgen ging es ihr sehr schlecht. Und dann ist sie irgendwie noch in die Gondel gejoggt mit ihrem Skikram und echt so, war so kreideweiß. Und dann drehte sich eine Frau zu ihr um, die in ebenso einer Bognerjacke, diese, ne, irgendwie Daune, Lack, keine Ahnung, mit so einem Fellkragen, also ein Ding kostet was, keine Ahnung, 1000 Euro, drehte sich zu ihr um und sagte auf einem schönen Akzent, den ich jetzt vergessen habe und auch nicht nachmachen kann, hier, wenn du kotzen musst, einfach schön die Kapuze, ne, dann macht's hier keine Sauerei. Und das wiederum finde ich gar nicht so schlecht. Da dachte ich so, ah, okay, das ist vielleicht dann eine Frau, die man von außen sagen würde, ja, klassische piefige reiche Bognerin, genau. Aber dann doch mit dem Sinn für Humor und vielleicht auch so ein bisschen kernig. Also das, ne? Man darf nicht immer, wie sagt man jetzt, man darf das Pferd nicht von außen richten.
Aufsatteln. Du hast völlig recht. Und so bin ich ja auch nicht. Ne? Ich dachte nur, sofort. Ich bin gerade in diesem Ort aus dem Auto gestiegen. Wir sind sogar von einem Restaurant weg, weil draußen auf der, Terrasse, wahrscheinlich, nee, das nicht, aber auf der Terrasse war schon genau dieses Feeling, so dieses so, ich sitze hier, damit ihr mich seht. Und da dachte ich dann, ach nö, ich schau weg. Kitzbühel muss man passieren und dann kommt man irgendwann nach St. Jakob und da ist es super,
das ist
super
richtig schön. Also Geheimtipp, Österreich, wenn ihr das nächste Mal wohin wollt. Österreich an sich super schön, aber St. Jakob. Ich habe tatsächlich noch, um das Skithema kurz abzuschließen, einen Nachtrag von der letzten Woche, weil uns ist ein großer Fauxpas unterlaufen, Jonas.
Was?
Wir haben Fehler gemacht. Wir haben in der Folge letztes Mal, über Kaffeemaschinen gesprochen und wir haben über den französischen Balkon gesprochen. Die Profis unter euch werden sich erinnern und du hoffentlich auch. So, ja, und bei der Weiterführung vom französischen Balkon sind wir ja auch verschiedene Dinge gekommen, nicht nur französisch irgendwas, sondern French irgendwas. Und mein Kumpel Andy sagte, sofort eingefallen ist ihm die French Press. Und die haben wir vergessen.
Ja, das
stimmt. Wie kann das denn passieren? Das ist ja, French Press ist ja Kaffee, aber ja auch nicht so richtig, weil man drückt das ja nur, das Ding ist, ist ja irgendwie nichts Halbes, nicht Ganzes. French Press, vielen Dank Andreas Busch da nochmal für diesen Beitrag. Sehr, 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 sehr wichtig, sollten wir nicht unbeachtet lassen.
Ich entschuldige mich ebenfalls. Leider war ich aber mit Österreich noch nicht fertig.
Das tut mir leid, okay.
Dann zurück zu Österreich. Bitte dafür, sehr gut. Und zwar wollte ich nämlich elegant das Thema beenden, indem ich dir, also Ski können wir jetzt hinter uns lassen. Was ich besonders toll an Österreich finde, ist die Sprache. Ich höre unglaublich gern Österreichisch. und also ich habe auch noch Vorliebe noch fürs Wiener Schmähen. Das finde ich unfassbar geil. Oh, ich glaube, es ist so ein bisschen wie gescheißen. Es ist so ein bisschen wie Koriander. Entweder du liebst es oder du hasst es. Ich höre und denke und kenne auch Leute, die sagen, ach nee, das möchte ich gar nicht hören, das möchte ich nicht. Ich habe aber so viel Spaß am Österreichischen gehabt, dass ich mal geguckt habe, das ist jetzt eine schnelle Recherche und auch jetzt nicht mit einheimischen Menschen besprochen, aber ich habe eine Liste gemacht mit den besten und geilsten Ausdrücken, die ich im Österreichischen finden kann. Und bei manchen wollte ich dich auch so ein bisschen quizzen, ob du auf Anhieb verstehst, was es ist.
Sind es Audiobeispiele, die du mir vorspielst oder sprichst du sie selbst? Weil das ist natürlich dann eine Färbung, die ja vielleicht nicht ganz authentisch ist. Ne? Da kann ich es immer drauf schieben dann.
Okay, dann schieb's darauf, wenn du was nicht weißt. Nee, es ist tatsächlich. Ich habe hier eine Word-Datei. Es ist aber lustig, dass du es sagst, weil ich habe kurz nachgedacht, ob ich dem Besitzer von unserem Ferienhaus einen Text vorlege und sage, hör mal, Helmut, ich habe
einen Podcast
mit dem Christian und ich würde gerne dem von Österreich erzählen, ob du das mal einsprechen kannst. Und das habe ich mir so toll vorgestellt. Ich habe mich nicht getraut. Nächstes Mal.
Ja, okay.
Nächstes Mal. Also, es geht hier auch alphabetisch. Manche Sachen quiz ich dich, manche nicht. Zum Beispiel fand ich toll, etwas gut verrühren oder etwas zu Schaum rühren. Da sagt der gemeine Österreicher abtreiben zu.
Was?
Scheinbar. Doch, doch.
Was? Dann, einfach noch nicht mal. Ich dachte, es kommt jetzt irgendwie so ein.
Was Süßes, ne?
Mundart. Noch nicht mal das, aber das, also.
Abtreiben? Wahrscheinlich ist dann so ein Obtreiben oder so, ne? Also ich kann ja auch nur vorlesen.
Ach du Scheiße. Aufschäumen oder zusammenrühren?
Etwas zu Schaum rühren, verrühren. Das fand
ich
schon.
Ich muss noch ein bisschen Milch abtreiben.
Was?
Ach du
Scheiße. An dieser Stelle ganz kurzer Disclaimer. Entschuldigung an alle Österreicherinnen und Österreicher, dass wir uns über eure Sprache lustig machen, beziehungsweise sie falsch aussprechen. Es ist gut gemeint. Ja, sorry. Es ist wirklich, ich höre das sehr gern.
Lieb gemeint.
Weißt du, wie man Erdnuss, was man zu einer Erdnuss sagt?
Boah, das ist wahrscheinlich so ein. Pataten, ach nee, wie heißt das denn so?
Ja, ja, du meinst Erdapfel zu Kartoffel und so.
Ja, ne? Genau,
oder,
sowas. Ich
glaube, Paradeiser zur Tomate. Nein, nein, oh, eine Erdnuss habe ich hier in der Liste, steht Ashanti. ich dachte, was? Das ist doch die R&B-Sängerin.
Wollte gerade sagen.
Die man
Ashanti mit ihrem neuen Hit Erdnuss. Creme.
Erdnuss. Das nächste ist da gibt sich das Österreichische an sich mit dem Schmäh die Hand, Baba, zum Abschied. Das finde ich ganz toll.
Bussi, Baba. Das höre ich
Wahnsinn. Find ich süß. Obere Eingeweide, Lunge und Herz zusammengenommen, nennt man den oder ich weiß es gar nicht, Beuschel. Und Beuschel, das ist gar nicht so wichtig. Aber dann kam der nächste Eintrag und das fand ich total geil. Eine starke Zigarette ist nämlich der Beuschelreißer.
Oh.
Das fand ich ziemlich nice.
Der so dir die Innereien zerlegt.
Ja, genau.
Eine starke Zigarette.
Sehr spezifisch.
Rothändler ohne Filter, klassischer Beuschelreißer.
Klassischer Beuschelreißer. Und ich habe ja schon mit nice, habe ich es schon angeteasert. Jemand, der etwas rasch begreift, ist ein Blitzgneißer.
Blitzgneißer.
Gneißer.
Also ein Schnellchecker oder so. Ein
Schnellchecker. Entgegengesetzt, auch eins meiner Lieblingsworte, dumm, blöd, ungeschickt, das kennst du.
Dumm, blöd,
ungeschickt. Na komm, ungeschickt. Christian, bist deppert.
Ah, deppert. Ja,
deppert,
natürlich.
Ne? Deppert.
Mhm. Schön.
Das kennen wir. Dann habe ich mich als Kölner, als Wahlkölner sehr angegriffen gefühlt. Ein großer Mülleimer ist nämlich ein Kolonia-Kübel.
Was?
Ja.
Warum?
Wie gesagt, alles nicht verifiziert mit echten österreichischen Menschen.
Der Kölner Kübel quasi. Vielleicht, ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, aber vielleicht haben wir kulturell da auch den Österreichern die Abfallwirtschaft beigebracht. Ne? Kann ja sein. Müsste man historisch mal sich mal recherchieren.
Du meinst, dass jemand aus Köln über einen Berg geklettert kam, hatte so eine riesen Tonne
Leute,
dabei.
Hey Leute, ihr könnt doch nicht, lasst doch, weißt du, ihr schmeißt immer euren Müll da einfach ins Tal. Hier, guck mal, nimm doch mal so einen Eimer.
Schmeiß
so,
ihn hier rein.
Super,
der hat
Kürbis. Ja, ich komme aus Köln. Ja.
Der hat gecheckt, dass man, die Abfallwirtschaft, dass man das verwerten kann, dass er vielleicht irgendwie Essensreste an Bauern als Viehfutter verkauft hat oder so.
Stimmt.
Ich glaube, da müsste man mal...
In die Tiefenrecherche gehen.
In die Kübelrecherche gehen. Aber nicht jetzt. Es geht erstmal weiter.
Nein, nein.
Hier kommt wieder was sehr Schönes. Ja, eine Frikadelle ist ein Fleischleibchen.
Fleischleibchen? Wo sagt man denn Pflanzerl?
Ich glaube, das gibt's auch
das heißt da. Okay. Sag nochmal, Fleischleibchen?
Leibchen mit AI, Leibchen.
Aber Fleisch vorne.
Klingt auch so ein bisschen pervers, ja. Fleischleibchen.
Das finde ich schön. Das ist, wir hatten auch beim Turnen früher, immer wenn wir Fußball gespielt hatten, hatte die eine Mannschaft auch mal Fleischleibchen an, damit man die auseinanderhalten kann.
Und dann konnte man naschen, so im Vorbeilaufen. Ja. Einmal so
in die Schulter gebissen. Ja, wenn der Oma in der Turnhalle. Nee, okay.
Ja, gut, wenn die Konditionen in der Umkleide richtig sind, dann kann das ja durchaus zu sowas wie Beef Jerky werden, ne? Also das ist ja dann auch.
Nein, danke.
Apropos pervers, eine Mundharmonika, das ist jetzt mein, glaube ich, mein absoluter Favorite von dieser Liste. Oh, eine Mundharmonika.
Okay. Lass mich raten, das hat irgendwas mit Blasen oder mit Maul. Maul, nee. Nee, sag, weiß ich nicht.
So ein bisschen ist es die Richtung. Also, eine Mundharmonika ist im Österreichischen ein Fotzhobel.
Oh, schön.
Oh, ist das nicht
ein
toll?
Ein Fotzhobel.
Geil ist auch, wie ich das hier in meiner Liste geschrieben habe. Ich habe beim Copy-Pasten mich einmal verdrückt und jetzt steht hier Hashtag Fotzhobel.
Nö, nee, klar. Das ist doch schon der Sendungstitel, würde ich sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob man das darf. Dann schmeißt uns wieder raus. Oder
schmeißt
wieder
weg,
FSK 18 oder so.
Ihr wieder, die hier, komm, hier kommen sie wieder. Dann gibt es noch den Schnuller. Ja, ich habe noch ein paar. Der Schnuller? Das ist der Fopper.
Fopper, schön. Besser als Schnuller.
Sommersprossen sind Gugaschecken.
Gugaschecken.
Gugaschecken. Wenn du durchtrieben oder raffiniert bist, dann bist gefinkelt.
Man, das ist ein Gefink.
Ich liebe das auch, wie das L ausgesprochen wird. Das ist ja so ein
super.
Gefink.
Oh. Geil.
Sackerl. Fantastisch. Ah ja, genau, Sackerl. Hosentasche ist Hosensack. Ich auch hervorragend. Da ist bestimmt schon oft, wurde sich da verschrieben. Der Leckerbissen ist ein Gusto-Stückerl.
Oh, das ist aber wundervoll. Schön.
Das, mich
jetzt,
sehr
das ist jetzt in meinem Sprachgebrauch ein Gusto-Stückerl.
Finde ich gut. Ein Gusto-Stückerl, ne? Kann ich das Gusto-Stückerl haben? Dann hat mich sehr beeindruckt, dass die ein Wort haben, ein spezifisches Wort für sich beeilen unter der Verlust der Sorgfalt. Oh. Da habe ich eben drüber nachgedacht. Gibt es das im Deutschen? Haben wir ein Wort für sich beeilen unter Verlust der Sorgfalt? Nee, ne?
Also nee, weil wir beeilen uns nicht unter Verlust der Sorgfalt. Wir beeilen uns, aber sind dabei auch sorgfältig, ne? Also so einfach so hektisch noch schnell die Schlüssel zusammenpacken und dann irgendwas vergessen oder verlieren auf dem Weg zur Bushaltestelle. Ja.
Ja, oder so schnell die Treppe runterrennen, dass man irgendwie die Oma von oben über den Haufen rennt oder sich selber quasi die Treppen runterstürzt versehentlich.
Und wie sagt man
dazu, im Österreichischen? Dazu sagt man im Österreichischen Hudeln.
Hudeln.
Das klingt so harmlos. Aber steckt
das klingt viel harmlos, drin. Ist gefährlich auch, ne? Wenn man,
sehr
wenn
gefährlich.
Man hudelt.
Noch ein paar, schön. Wir haben es gleich. Was ich toll finde, ist, und das könnte man in diesem Land niemals machen, wenn der Österreicher quasi eine, und Österreicherinnen, wenn die ein Problem bearbeiten und sind der Meinung, sie haben die vermeintliche, also sie haben die Lösung gefunden, ne?
Ja.
Dann sagen sie dazu, dann ist die richtige Lösung ist die österreichische Lösung.
Nee.
Vermeintliche Lösung eines Problems. So habe ich es verstanden, dass sie dann denken, ja Christian, die österreichische Lösung wäre ja jetzt dann den Podcast quasi blau anzumalen. So, und das wäre dann aber die richtige.
Ist es dann die bestmögliche Lösung quasi oder die hypothetisch eintreffende Lösung?
Die beste in deiner Meinung. Also wenn du sagst, wenn ich sage, Christian, ich glaube, die beste Lösung wäre die und die, dann sage ich die österreichische Lösung.
Das ist ja sehr patriotisch, aber auch ganz schön anmaßend, ne?
Muss man sagen. Beides, ja, absolut. Und da habe ich dann gedacht, das kann man ja niemals sagen, so jetzt in unserer Situation.
Also also als Deutscher sowieso gar nicht, aber ich finde auch die österreichische Lösung, ja, ist. Ich weiß, es hatte irgendwie ein Geschmäckle, ne? Also
ich finde, die sollen das auch nicht dürfen. Die haben mit drin gesteckt. Also
so, genau.
Ja, also
wenn wir das nicht dürfen, dann dürft ihr das auch nicht.
Nee, so ist es. So, noch die letzten. Da kommen wir dann zu den abwertenden Worten. Weißt du, du das kennst du bestimmt. Wie nennen Österreicher abwertend Deutsche?
Saupreißen?
Wahrscheinlich auch manchmal, aber Piefke.
Piefke,
Die Piefke.
Ist, glaube ich, in Bayern sagt man das, glaube ich.
Ja, das ist, glaube der Saupreis. Ja, das ist Bayern.
Aber das ist auch so geil, ne? Piefkes, ich meine, also Piefkes, da denke ich immer an, irgendwie, sorry, fährt gerade ein Krankenwagen durch, falls ihr das hört.
Unverschämt.
Piefkes denke ich immer so an so spießig, vielleicht auch nur, weil das phonetisch so nah aneinander ist. Und ich denke mir immer so, wenn so ein Wiener Schnöseltyp irgendwo sitzt mit seiner Zigarette heißt ja Chick, ja. Ich hab mir. Und ich finde, das ist halt dieses Arrogante, was ja auch irgendwie so ein bisschen zu dem stilistischen Stereotyp dazugehört. Und dann nennt man die Deutschen Piefkes. Das irgendwie finde ich das kontraintuitiv.
Absolut. Das ist ich finde das auch überheblich unverschämt, oder? Wie im Österreichischen Präpotent.
Präpotent. Das ist überheblich.
Ach ja.
Das, so Präpotent. Hey, da weiß man ja gar nicht, was das heißen soll, wenn du es nicht kennst. Ne?
Nee, ich weiß auch nicht, ob die es wirklich benutzen. Ich habe, wie gesagt, eine Liste entnommen. Vielleicht hat mich die Liste verarscht. So, last two. Eine Wunderkerze, wie man sie an Silvester als mittlerweile feuerwerkfeindlicher Mensch durchaus noch gerne.
Funkenstängli. Das ist ein Schweizer, sorry. Doch, sowas vielleicht in
der Art. Auch schön. Nein, nein, es ist der Sternspritzer.
Ach Gott.
Und wo wir schon mal in der Ecke sind, die letzten zwei.
Du meinst so thematisch Silvester? Ja.
Eher so Richtung Penal. Ein Prachtkerl ist ein Wunderwuzi. Und dann, wir beenden das auch alphabetisch mit Z, der Zumpferl.
Was ist
und
das?
Der Eintrag lautet Schwänzchen, oft im Sinne von, in Klammern, kleinem Penis.
Oh nein. Zumpferl?
Stecke mal das Zumpferle weg.
Oh, das so wie Schniedel im Deutschen.
Ja, genau. Ich habe auch
noch, Schniedel. Sag noch mal das für Wunderkerl. Nee, für was?
Prachtkerl. Wunderwuzi. W-U-Z-I.
Wunderwuzi. WUZ.
Da kommt er wieder, der Christian, der ist ein richtiger Wunderwutzi.
Reiner
Wunderwutzi. Ja, ich habe aber gehört, der hat da Zumpfer in der Hose. Oh,
das ist schön. Ich hoffe, es gibt einfach, ich hoffe, es gibt genauso viele Leute, die auch so unsere Sprache und auch unsere Sprechgewohnheiten angucken und sich denken, was zur Hölle macht ihr da? Also das ist aber, ich glaube, gerade im Alpenraum einfach sehr, sehr viele wunderschöne Worte gibt. Und ja, nochmal an der Stelle, sorry für die Aussprache. Wir wollen uns da nicht drüber lustig machen. Eigentlich feiern wir die...
Nein, gar nicht.
Die Diversität und die Kreativität dieser Sprache. Oh, das ist ja wundervoll. Ey.
Divers sind die übrigens, muss man sagen, noch nicht so ganz. Also ich bin immer erschrocken, wenn ich in Österreich irgendwie bin, also auch so größere Städte, jetzt zum Beispiel Innsbruck oder so, ich muss sagen, in Wien war ich noch nicht, aber in Innsbruck war ich, und da gibt es noch häufig das, das noch sehr, ja sagen wir, überlieferte und ja einfach straight up rassistische Ausdrücke gebraucht werden. Ne? Also das zum Beispiel haben wir ein Bier getrunken und das hieß irgendwas mit Mohren, da war dann auch ein schwarzer Kopf als Silhouette drauf, der offensichtlich klischee-mäßig afrikanisch war. Oder dann bist du auf einer Hütte und gibt's einen Schokokuchen und der heißt einfach das N-Wort im Mantel und so. Also, wo du denkst, was?
Ja, die haben da ist noch ein weiter Weg zu gehen, glaube ich. Es kann natürlich auch nur so Bubble sein. In Deutschland gibt's da bestimmt auch noch dunkle Flecken, aber immer wenn man auch in den Bergen ist oder im Skiurlaub, denkt man so, hei, hier müsste man mal mit so einem Beauftragten durch und da mal ein bisschen was wegstreichen. Ja,
das sind ja auch nichts, wo man sich anstellt, ne? Das sind einfach Ausdrücke, die einfach nicht mehr gehen. Also
zu Recht. Das Schöne ist aber auch, was heißt das Schöne? Ich finde, mir fällt sowas direkt super negativ auf, weil ich denke, Alter, wie kann man nur, oh Leute, was ist da denn los? So, ne? Das zeigt ja aber auch, dass wir dafür sensibilisiert sind und mittlerweile uns das fast schon wieder fremd vorkommt. Im Umkehrschluss heißt es ja, dass wir uns damit auseinandersetzen, beziehungsweise in unserer Bubble, in unserem Umfeld hier, da schon ein paar Schritte gemacht wurden hinzu, wir entfernen uns von diesen Stereotypen und sowas. Ne?
Ja.
Also eigentlich kein schlechtes Zeichen, wenn man da so ein bisschen schockiert ist.
Ich glaube auch. So, und damit beenden wir das Thema Österreich für heute.
Herrlich, vielen Dank für diesen Ausflug in die Sprache und in die Berge. Immer wieder schön, da zu sein. Ich habe wieder eine kleine Sache mitgebracht, die ich mit dir diskutieren will. Wir versuchen ja immer, die Fragen zu klären, um die sich sonst hier keiner kümmert. Ich habe vor ein paar Wochen natürlich Karneval gefeiert hier in Köln. Wegen dem, wie heißt der, Kolonius Kübel in
Österreich. Der Kolonia-Kübel.
Da habe ich nicht reingekübelt und bin noch nicht auf den Mund gefallen. Aber ich habe das allererste Mal so eine Fernsehsitzung gesehen. Ich weiß nicht, ob du dir das anschaust. Du bist nicht so der Karnevalstyp, ne?
Nope.
Zero. Na gut, da kann ich dir vielleicht ein bisschen was erklären. Also es gibt ja nicht nur von quasi Weiberdonnerstag bis Rosenmontag oder dann halt bis Aschermittwoch irgendwie Peak-Karneval, sondern das Ganze fängt ja am 11.11. an, wie wir wissen. Nur für die normalen Menschen ist natürlich Karneval am 11.11. und dann ist erstmal eine Weile vorbei. Dann geht es ja eigentlich erst am Donnerstag, an dem Weiberdonnerstag wieder los. Und dann wird da gefeiert und sich komplett die Rübe abgesoffen und dann sind alle froh im besten
Fall. Soweit bin ich im Bilde.
Für die Profis ist es aber so, dass am 11.11. wirklich der Karneval losgeht und dann sind da Sitzungen nach Sitzungen nach Sitzungen. Das heißt, du hast irgendwelche Veranstaltungen, da kommen dann diverse Karnevalsbands, es kommen irgendwelche Redner, die Büttenredner und da wird Programm gemacht, die Funke-Mariechen werden in die Luft geworfen, alles ist super und die haben wirklich straffes Programm, aber vom 11.11. bis eben Aschermittwoch. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben so eine Sitzung gesehen und die wird jedes Jahr übertragen im WDR, Karnevalssitzung, irgendwas im Gürzenich in Köln. Das ist so ein ganz alter Festsaal und da ist wirklich jeder, der Rang und Namen hat. Also sämtliche Karnevalsbands sind da, das ist alles sehr offiziell. Da sind natürlich sämtliche Intendanten von sämtlichen Rundfunkanstalten, Promis, Ministerpräsident von NRW war da. Also wirklich so who is who, wo ich mich mal frage, können die da sitzen und irgendwie ihr Gesicht wahren und sich gleichzeitig irgendwie 18 Kölsch in den Nacken schütten? Gut, aber muss man ja irgendwie selber wissen, ist auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung und ich habe mir die mal angehört und zugeguckt. Und wenn du mal so eine Büttenrede oder so eine Rede generell gesehen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, es gibt immer einen Tusch.
Mhm, ja, ne? Das kenne ich.
Da. So. Und ich habe mich dann gefragt, weil da auch ab und zu Interaktion zwischen dem Redner, der Rednerin und dem Orchester war, das den Tusch ja spielen muss, wie funktioniert das mit dem Tusch? Und zwar nicht jetzt instrumentell, sondern vom Timing her.
in meiner Welt ist es so, dass ja kollektiv entschieden wird zum Beispiel, das war jetzt witzig, wir lachen oder wir klatschen mal zwischendurch als Publikum. Das ist ja so ein voll so ein Massenphänomen, ne? Aber wenn du das befeuern willst, was so ein Tusch ja eigentlich ist, dann musst du ja die Pointe abwarten von was auch immer der oder diejenige da erzählt. Und dann musst du sowas sagen wie, ja, fand ich gut. Tusch, Tusch, spiel mal einen Tusch. Gibt's da einen Tusch-Major? Gibt es einen, der sagt, ja, jetzt spielen wir? Oder ist es auch im Orchester eine kollektive Entscheidung, wann ein Tusch gespielt wird?
Das finde ich eine erstaunlich gute Frage. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es in so eine interessante Richtung geht. Ich dachte jetzt, oh, schon wieder über Karneval reden. Jetzt bin ich on fire. Das ist eine extrem gute Frage. Also, wenn ich an ein Orchester denke und an deren Synchronicity, dann denke ich ja auch immer erstmal an Dirigenten oder eine Dirigentin. Das heißt vielleicht, ich weiß auch nicht, wie das aufgebaut ist. Sitzt das Orchester da klassisch in einem Graben und hat
auf der Bühne an der Seite.
Und ein Dirigent oder eine ist nicht zu sehen.
Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Die sind ja aber auch alle so ein bisschen verkleidet mit Uniform und sowas. Kann sein, dass da einer oder eine dabei war, aber ist mir nicht aufgefallen. Nee.
Was ich richtig cool fände, aber was ich, glaube ich, ein bisschen zu weit hergeholt erachte, ist, wenn es einen Tusch-Button gäbe. Da muss es ja eine Regie geben. Und da ist so ein riesengroßer rot-weißer Knopf, da steht Tusch drauf. Und dann immer, wenn dann der Regisseur, die Regisseurin entscheidet, das war jetzt tuschwürdig, wird da drauf gehämmert mit voller Kraft. Und dann kriegt das Orchester, weiß nicht, vielleicht wird dann haben die einen Knopf im Ohr und dann wird angezählt. Und du merkst schon, das ist sehr aufwendig und sehr, sehr kleinteilig. Deswegen glaube ich das eher nicht. Ja. Aber irgendwer, vielleicht gibt es ja auch da sowas wie eine erste Geige, die in dem Fall dann Tuschbeauftragte ist. Und dann einfach quasi anfängt und die anderen müssen halt so auf Zack sein, dass sie merken, oh, Tusch! Und sich dann mit reinlegen.
Ich finde das mit der Regie gar nicht so schlecht. Vielleicht ist dann ja wirklich auch einer der Tuschbeauftragte beim WDR, der dann in der Regie sitzt und einfach draufdrückt. Und dann kriegen die vielleicht auch so ein Licht und dann, klar, jetzt geht's los. Aber das ist ja eine wahnsinnig mächtige Position auch. Ne? Also irgendwer muss das ja entscheiden. Es gibt ja dann in Bands oder Orchestern auch immer so eine Art Bandleader, ne? Der sagt irgendwie, okay, jetzt spielen wir das oder das oder blättert schon mal um, hier, Achtung Leute, und los geht's. Das wird ja beim Karneval nicht anders sein. Da gibt's ja auch immer, ne, das sind dann im Umzug die Leute, die vorne mit so einem Stock rumlaufen und irgendwie immer den so hochtun im Takt. Vielleicht sagen die das auch einfach an. Das Ding ist ja aber, du musst ja dann Musiker sein und hast ja eigentlich Pause, aber du musst ja voll der Rede auch lauschen, damit du entscheiden kannst, ob jetzt ein Tusch gespielt wird oder nicht. Was ist Tusch-worthy, was nicht? Im Englisch macht das mit Tusch noch ein bisschen mehr Spaß. Ja. Aber du musst voll fokussiert sein. Und manchmal gab es dann eben in dieser Sitzung auch so kurz so einen Moment, wo dann so gezögert wurde. Weißt du, dann war so, und dann habe ich einfach meine Flasche dann da hingestellt, weil ich meine, besser wird's nicht. Da war so ein kurzer Moment, wo der Redner eigentlich dachte, jetzt kommt vielleicht ein Tusch, weil er von seinem Witz überzeugt war. Und dann kam aber keiner.
Gar keiner oder kam er noch?
Also einmal kam einer dann, verzögert, und einmal kam keiner. Und dann hat er sich auch so danach dann nochmal so umgedreht zum Orchester, so, ach, da gibt's jetzt einen Tusch für, oder was?
Okay.
Das heißt, vielleicht ist die Machtposition einfach auch bei dem Orchester ganz traditionell, dass man sagt, die Musiker dürfen entscheiden, weil die machen einen guten Job, die machen ganz nahe Musik, die dürfen entscheiden, wann ein Tusch gespielt wird und wann nicht.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe nämlich gerade noch gedacht, vielleicht gibt es eine Absprache mit der hüttenredenden Person, dass dann quasi, dass sie sagt, ja, und dann, wenn ich dann hier runtergehe mit der Stimme, dann hört er ja, wenn ich quasi zwischen Jokes bin, dann macht ihr einfach einen Tusch. Und dann muss es ja aber auch noch jemanden geben, der das quasi initiiert dann im Orchester.
Ja. Ja, was oder ist es so, dass man wirklich einfach, dass es ein Programm gibt, ein Drehbuch. Kann mir das eigentlich nicht so vorstellen. Es wird ja da einen Ablauf geben, ne? Das wird ja alles aufgezeichnet, dann wird es gesendet und sowas. Also das ist schon jetzt nicht die planloseste Karnevalssitzung, die es so gibt, um es so auszudrücken. Vielleicht gibt es einfach ein Drehbuch, die haben die Texte und die Witze schon vorher und dann streicht so einer ab, ne? Der Orchesterleiter, ja, finde ich witzig, nee, finde ich nicht witzig, ja, hier machen wir einen, hier machen wir einen, hier machen wir einen. Und dann hat jeder neben seinen Notenblättern auch die Rede, die dann immer mit umgeblättert werden muss. Ist natürlich dann nicht so spontan, deswegen.
Geil wäre, wenn die das nicht mit dem Büttenredner absprechen und der dann immer zittern muss, ob er jetzt einen Tusch kriegt für seinen Joke oder nicht.
Oder kriegt vielleicht auch mal gar keinen Tusch einfach.
Ja, oder ein Negativtusch. So ein Wäh.
Ja, aber die wollen ja, ich meine, ich glaube, die kollektiv ist man ja bemüht, die Stimmung hochzuhalten und alles ist witzig und
ja,
hey und
ja,
toll,
ja,
und super. Da waren auch Sachen dabei, wo ich dachte, pff, jo, wenn da Bernd Stelter mit seiner Gitarre irgendwas singt.
Ach Gott. Ach ja. Hast du auch festgestellt, dass sowas häufiger dann eine extreme Boomer-Veranstaltung ist?
Ja, ja, schon, ja, ich, ne? Also ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die das witzig finden, aber ich, da war ich wirklich raus.
Ja, das ist also halt nicht so mehr Guido unsere Kanz Altersgruppe. So, ja, genau, ja, das ist halt alles
wenn
so.
Wenn
so
Guido Kanz über, was hat er so witzig gemacht, über so die Frau und der Mann und ja, ha,
ja, genau,
wieder
genau.
Das, den Tisch Frau, nicht abgeräumt.
Mann, so, yo, heiraten dachte, ist auch scheiße eigentlich und als ja. Wenn man eine Frau hat, hat man auch immer Pech und dann, ah, das Gender-Sternchen.
Ich denke, ja, es so, ist nicht, oh, genau, in die Richtung ging es noch nicht Schnauze. Ganz, aber es war nicht weit weg. Es war Furchtbar. Nicht weit weg davon. Das ist ja. Ein bisschen schade. Um bei dem Karnevalsthema zu bleiben, ich weiß nicht, ob wir das jetzt geklärt haben abschließend, aber ich glaube, getuscht wird kollektiv.
Mhm.
Als würde ich mir tätowieren lassen, so den Satz. Und bei dem ganzen Karnevalsthema bin ich auf eine weitere Frage gestolpert, beziehungsweise auf eine Theorie über die Entwicklung der Menschheitsgeschichte.
Auf die Frage
wenn drauf. Wenn du schon mal in Bayern warst, es geht um Bierkrüge. Es geht um Bierkrüge und es geht um die Größe von Biergläsern. Denn beim Kölner Karneval wird aus ganz, ganz kleinen, dünnen, kleinen Stängeln getrunken, das Kölsch. Und in Bayern wird es aus ganz großen Bierkrügen getrunken. Also manchmal dann am Oktoberfest irgendwie ein Liter, ne? Oder eine Maß, ist glaube ich noch die ein bisschen Maß. Mehr.
Nee, ist eine Liter.
Ne? Ein Liter?
Ja. Ja.
Okay. So. Und ich habe dazu eine Theorie. Die Kölner Kneipen sind nämlich sehr klein. Und das ausgeschenkte Bier wird relativ schnell schal. Das Bier in Bayern, beziehungsweise die Kneipen in Bayern und die Biergärten in Bayern sind relativ groß. Und das Bier wird nicht so schnell schal wie Kölsch, habe ich das Gefühl. Das heißt, kann es sein, dass die Größe des Bierglases oder Bierkruges damit zusammenhängt, a, wie das Bier ist, aber vor allem, wie groß die Lokalität ist?
Boah, das ist ja eine richtige Doktorarbeit jetzt hier.
Psch, brain exploded. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil in Köln ist es so, du kannst ein kleines Kölsch trinken, du kannst auch an der Theke stehen bleiben. Oder du gehst kurz irgendwie um die Ecke, setzt dich an den Tisch und der Kürbis bringt was nach. Das heißt, da geht's eher um Masse. Ne? So, da wird getrunken. Und du bist relativ schnell wieder in der Theke, egal wie voll der Laden ist. In so einem Biergarten in Bayern gehst du ja erstmal dahin, bestellst dir noch Haxen mit Sauerkraut und Eisbein oder was auch immer und halt eine Mass. Und dann gehst du erstmal mit dem ganzen Gerümpel an deinen Tisch oder bringst was selber mit und trinkst da erstmal in Ruhe.
Oder
und
es bringt muss eine ja Kellnerin oder ein Kellner, der 12 Maßkrüge auf einmal stapelt und alle denken,
genau.
Wird er fallen?
Was zur Hölle, genau. Und deswegen glaube ich, dass einfach man im Biergarten nicht so oft an die Theke geht, weil man vielleicht lieber, weiß ich nicht, unter sich ist. Und in Köln ist halt so, ja, gut, zack, Bier rein, nächstes. Glaubst du nicht?
Ja, also meine erste Assoziation ist, wenn ich jetzt diese beiden Biersorten vergleiche, ein Kölsch ist ja viel leichter als jetzt so ein, ja. So ein, weißt du, so ein Hefeweizen oder sowas. Oder,
das ist richtig.
Generell ist da, glaube ich, einfach mehr, das ist gar nicht negativ, ich trinke beides sehr gern, aber das ist in so einem bayerischen Bier, dass da einfach mehr Substanz irgendwie ist, dass das sättigender ist und dass das auch schwerer im Magen liegt dann nachher. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass du nicht eine Maß Kölsch irgendwie am Stück trinkst. Und ich glaube auch schon, dass du für eine Maß auch einfach länger brauchst. Und währenddessen trinkst du halt lieber mehr Kölschgläser. Ich wünschte, ich könnte jetzt so Sachen, so Bierbegriffe sagen, so untergärig, obergärig.
Ja, aber halt keine Ahnung, ja. Der Bier-Podcast mit Jonas und Christian. Der Bier-Podcast,
bloß nicht. Wir haben nicht alle Bierworte parat. Ich habe zum Beispiel in den USA, fühlte ich mich ja erhaben als Deutscher. Und die dann da mit ihrem...
Biertechnisch, oder?
Ja, biertechnisch. Generell. biertechnisch auch. Und dann habe ich aber da sehr viele Brauereien. Jetzt gibt es einen Trend seit ein paar Jahren, dass die unglaublich viel experimentieren und herumbrauen. Ja. Und dann gab es auch eine Brauerei, die mir stolz präsentierte, hier, das ist unser Märzen. Das ist ein deutsches Bier. Und ich dann, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja völliger Quatsch. Ihr findet hier einfach deutsche Worte. Und da habe ich festgestellt, wie dumm ich bin, weil Märzen ist aber Hallo ein deutsches Wort.
Natürlich ein deutsches Wort.
Ja,
ja, aber sicher.
Da musste ich erstmal recherchieren und rausfinden, dass es damit zu tun hat, dass irgendwie im März, wenn es nicht mehr kalt ist, dass das dann ein Bier ist, was dann irgendwie ausgeschenkt wird oder so, damit es nicht schlecht wird, weil man es nicht mehr kühlen kann oder so. Das muss ich nochmal recherchieren.
Genau, was sich über den Winter hält.
Ja. Das ist ein Märzen.
Glaube ich.
Ne? Ja. Dass man ja, das dann,
März, ja, deswegen guck, Märzen immer ein bisschen
guck,
mehr
wie dumm ich biertechnisch bin und mich da über die Amis gestellt. Was ich allerdings nicht zurücknehmen werde, ist, dass die, anders als wir, Hopfen sehr inflationär gebrauchen und dann damit Biere sehr schnell ruinieren. Die schmecken dann einfach wirklich nur nach Hopfen. Und dann finden die das auch noch geil und sagen, ah, that's very hoppy, that's a very hoppy bear.
Very hoppy.
Bear.
So. Was aber daran gut ist natürlich, finde ich, also als ich das letzte Mal in den USA war, ich glaube, es war 2016 oder sowas, die geben keinen, also denen ist egal.
Sag ruhig Fick, sag ruhig Fick in
die
diesem Podcast.
Die geben keinen Flying Fuck auf das Reinheitsgebot oder irgendwelche solche Dinge. Und die haben einfach Bock auch zu experimentieren. Und das ist einerseits natürlich dann manchmal weit entfernt von dem, was wir so als normales Bier irgendwie wahrnehmen oder in Erinnerung haben. Ehrlich gesagt, vieles davon geht ja in diese sehr leichte, süffige Richtung. Das ist als Kölschtrinker gar nicht so unangenehm. Aber die haben dann auch, dann weiß ich nicht, war in Maine, irgendwo auf dem Land, und da wurde dann so mit Blaubeeren gebraut und so, ne? Und irgendwie dann noch irgendwie Kräuter von der Oma rein und sowas. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig. Also ich würde auch nicht sagen, davon trinke ich jetzt einen Kasten. Aber so zum Probieren und mal so Biertasting und sowas, diese ganze Craft-Bier-Szene ist da ja schon ganz spannend eigentlich, ne? Also ich finde, lass die Amerikaner auch mal spielen, ne? Ist schön, kann man sich mal angucken. Aber so ein stabiles, normales Pilz oder Kölsch finde ich ja noch ein bisschen leckerer.
Ja, absolut. Ich will auch gar nicht, ich will dich auch gar nicht judgen. Ich finde das toll, dass wir alle sagen immer, ja, die trinken nur Wasser, so Bud Light und so. Aber der Trend geht davon total weg. Und wenn du da in so eine Brauerei oder auch einfach in Alkoholfachladen gehst, dann stehst du plötzlich vor so einer Wand, die einfach nur komplett bunt ist, weil auch jede Brauerei irgendwie total drauf bedacht ist, dass die Präsentation, so also die Dosen Logo, und so, ja, total geil aussehen. Und das liebe ich total. Da kaufe ich dann immer erstmal einfach nur, weil es auch schön aussieht, und probiere mich dann da so durch. Das ist in Holland auch übrigens. Das ist auch eine große Craft-Beer-Szene. Hier habe ich das Gefühl, das
halt schmecken die oft, probieren halt, ne?
Schmecken die oft ein bisschen ähnlich.
Ja. Ich habe, vielleicht müssen wir tatsächlich langfristig eine Rubrik über Barbershops aufmachen, Jonas. Weil ich war gestern beim Friseur, siehst du ja bestimmt auch. Ganz
oh ja. Frisch hier an. Ja, natürlich. Ja. Natürlich.
Frisch abgebarbert.
Ich habe es nicht gesehen.
Und mir ist da jetzt nichts Aufregendes passiert, aber eine kleine Sache will ich doch erzählen. Und zwar gab es einen ganz kleinen Moment, der mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ich habe nämlich gewartet bei meinem Friseur. Und es waren zwei Kunden gleichzeitig dran und die wurden gleichzeitig frisiert von den Friseuren. Mhm. Und es begab sich, dass gleichzeitig die Rasurmaschinen liefen.
Und dann haben die Duett gesummt.
So, pass auf. Und die machen ja unterschiedliche Geräusche. Ich glaube, je nach Akkuladung auch. Je leerer der Akku, desto tiefer der Rasierer, glaube ich. Und je voller der Akku, desto höher der Rasierer. Und der eine machte ungefähr so, und der andere machte,
oh, schön.
Und das war genau diese Harmonie, die man so aus so Dudelsackstücken kennt. Weißt du, dass so, ich weiß nicht, ob da mehrere Töne aus dem Dudelsack gleichzeitig kommen, ich glaube schon,
ja,
dass das so ein Unterton und so ein Oberton, und ich dachte, gleich kommt irgendwer mit dem Schottenrock vorbei, das so, mit diesen Rasierern, das klang so geil. Und dann habe ich mich umgedreht, ob das irgendwer auch noch irgendwie gerade fühlt. Aber außer mir war halt da auch niemand in dem Laden, deswegen, und ich wollte jetzt auch nicht aufspringen und sagen, Leute, hört ihr das auch? Hört mal hin, das ist wie so ein Dudelsack.
Während der dir gerade irgendwie mit dem Rasierer so Kanten schneidet und dann springst du so auf.
Auch gefährlich, genau, und es war ein kleiner glücklicher Moment, den ich leider mit keinem teilen konnte, außer mit dir und euch jetzt
hier. Oh Mann, das tut mir leid.
Das fand ich sehr, sehr schön, und dann dachte ich, vielleicht könnte man ja irgendwie natürlich, also erstmal eine Rubrik aufmachen mit Geschichten aus dem Friseurlädchen.
Ja.
Aber vielleicht könnte man auch ein ganzes Orchester ausstatten mit Rasierapparaten.
Das finde ich eine hervorragende Idee.
Also im Endeffekt, weißt du, dass so, du hast so ganz viele alte, neue und du musst natürlich immer, also die werden dann nicht gestimmt, sondern die werden dann so lange
entladen,
bis sie die richtige Tonlage haben. Das heißt, so ein Konzert darf auch nicht lange gehen,
genau,
weil man muss im richtigen Moment ja den richtigen Ton haben.
Alles verstimmt aber sonst.
Dann ist so einer wie an so einer Klaviatur und hat so 40 verschiedene Rasenmäher.
Auch Rasierer. Gut, auch geil. Oh, jetzt kommt, oh, jetzt spielt der Diesel. Genau. Das finde ich eine hervorragende
und,
Idee.
Und kann auch noch so Nasenhaar drin. So, weißt du? Oder vielleicht so ein, was gibt's denn da noch? So ein, die richtigen alten braunen Knüppel da, die so,
und dann, spezielle Sackrasierer.
Genau, die Sackrasierer, die haben eine ganz andere Tonlage, die muss man auch ganz anders spielen. Ne?
Also zwischendurch dann verfängt sich auch einer, der gerade am Sack ein
Ja, das macht ja auch anderes Geräusch, wenn es über Haare geht. Dieses Knistern ist ja auch so ein Geräusch. Fände ich mal schön. Ich habe jetzt nicht die Muße, ehrlich gesagt, mir bei irgendwo im Internet, bei Kleinanzeigen oder sowas, 80 Rasierer zu bestellen und es auszuprobieren.
Würde ich generell nicht machen.
Fände es toll, wenn es von euch vielleicht mal jemand macht da draußen, wenn ihr Bock habt und sagt, ey, ich habe Zeit. Das wäre doch mal ein Projekt jetzt für den Frühling,
ne, würdest
wenn
man hier
viel drin sitzt.
Würdest du dir einen gebrauchten Rasierer kaufen?
Oh,
nee. Never, oder?
Glaube ich nicht.
Nee.
Ich glaube nicht. Ich hab da auch letztens drüber nachgedacht im Skiurlaub, ob man dann sagt, Jungs, kein Problem, ich bringe Rasierer mit und ihr braucht keinen mitbringen, einfach wegen Platz sparen. Mhm. Da dachte ich so, nee, finde ich nicht gut, weil irgendwie das ist dann doch ein bisschen intim und auch vielleicht nicht so hygienisch, oder?
Ich weiß nicht. Ach, das glaube ich, also ich glaube, das
würdest du sogar, den Rasierer teilen?
Jetzt kommt es ja auch ein bisschen drauf an, ne? Was für ein Rasierer, wofür kommt der zum Einsatz? Ist es ein Face-Only-Rasierer oder ist es ein All-Körper-Rasierer, der schon jede Falte gesehen hat?
Aber das steht ja da auch nicht drauf.
Und der auch schon mal in eine Sackfalte gebissen hat.
Woher soll ich das wissen?
Da geht es dann unter Freunden, finde ich, ums Vertrauensprinzip, dass man dann sagt, ja, okay, Christian, du bringst einen Rasierer mit.
Wenn ich dir den gebe, da war immer auch Sack mit dabei.
Dann möchte ich ihn, glaube ich, nicht benutzen oder aber auch nur für Sack. So,
ja, damit dann eben ich den wieder nur fürs Gesicht benutzen
ja,
kann.
Genau. Ja, genau. Oder ist es wie beim Handtuch, dass der Rasierer es am nächsten Tag vergessen hat? Das ist ja, wird ja uns Herren nachgesagt, dass wir quasi ein Handtuch für alles haben und dass man dann quasi erst nach dem Duschen obenrum und dann kommen noch die Pits unter den Armen, dann kommt natürlich auch der Genitalbereich, dann hängt man das Handtuch auf und am nächsten Tag hat es das alles wieder vergessen und man kann egal wo wieder anfangen zu trocknen.
Okay, immer True Talk. Hast du, wenn du duschen gehst, hast du danach zwei Handtücher?
Ich habe eins für den Körper und eins, was ich nachher beim Verlassen des Badezimmers um meine Haare mache, da die etwas länger sind. Aber das ist auch alles.
Gut,
ich habe ein Haarentuch.
Okay, eins für die Haare und eins für den Rest. Oder richtig. Trocknest du dir mit dem großen Handtuch auch die Haare ab?
Einmal kurz so durchwuscheln, um die erste Welle an Water wringe ich aus, bevor ich aussteige, weil sonst ist das einfach nervig. Dann kommt das große Handtuch, das ist für den ganzen Körper und auch einmal quasi so eine Haarvortrocknung, damit da auch schon das meiste raus ist. Und dann, wenn ich dann trocken bin und auch angezogen, mehr oder weniger, dann kommt nochmal ein Haarhandtuch um die Haarpracht herum.
Ja. Umturbiniert.
So ein bisschen
also, turbiniert. Ganz ehrlich, vielleicht lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, aber ich finde das eigentlich fast Verschwendung. Also, wenn man lange Haare hat, andere Kiste, so, ne, wenn du irgendwie da noch einen Turban wickeln willst.
Du oder musst sowas. Gar nicht so abwerten mit der Hand wackeln, während du das sagst.
Gut, nee, weil Ich wollte dich nur beruhigen. Mehr als ein Handtuch nach dem Dusch zu benutzen, finde ich absolute Verschwendung. Weil man kommt ja im besten Fall, wenn man sich ordentlich gewaschen hat unter der Dusche und auch mal Seife benutzt und vielleicht sich sogar mal die Füße auch mal wäscht und die Beine, was ja auch mal ab und zu Leute vergessen.
Water will get it,
dann, ist die Regel. Dann ist man ja. Ja, genau. Aber da ist man doch sauber. Man ist ja jetzt nicht klinisch rein, es sei denn, man badet noch kurz in Desinfektionsmittel, aber man ist sauber.
So, und ja, dann finde ich, kann man sich, pietätsvoll wäre es vielleicht, sich erst das Gesicht und die Haare abzutrocknen und dann den Rest vom Körper, aber man ist doch sauber, man trocknet sich ab, es ist ja nur Wasser, was da bleibt, fertig. Also ich finde das nicht unhygienisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, aber wir sind hier auch schon längst nicht mehr bei unhygienisch, das ist mir ja scheißegal. Wie gesagt, das Handtuch vergisst was mit ihm passiert. Ich habe ja ein riesengroßes Handtuch für den Korpus. Weiß nicht, hab ich mir irgendwie angewohnt. Und da habe ich keinen Bock, das große und auch nasse Handtuch dann aus der Duschkabine heraus, also aus dem Badezimmer herauszutragen, um meinen Kopf, weil dann hängt der Nacken immer so hinten durch. Deswegen muss es aus Mobilitätsgründen ein kleines Handtuch sein, was ich mir um den Kopf schnalle. Verstehst du?
Ich glaube,
das hat mit der Hygiene nichts zu tun.
Aber ja, ich glaube, da hat jeder so weirde Abläufe, die man so völlig selbstverständlich seit Jahren macht. Die man aber gar nicht mehr hinterfragt und erst irgendwie checkt, dass es vielleicht komisch ist oder Leute es anders machen, wenn man sieht, dass irgendwer es anders macht.
Ja, man respektiert einfach, wie andere Leute ihre Handtücher tragen, Christian. Das könnte man auch mal sich überlegen.
Das ist okay. Gut, ich respektiere, wie du dein Handtuch trägst, aber ich finde alle anderen, die zwei Handtücher benutzen, es ist für mich absoluter Schmutz. Das geht gar nicht. Was für mich tatsächlich beim Duschen eine wichtige Sache ist, ich weiß nicht, habt ihr so einen Duschabzieher?
Nee.
Weil das ist für mich so eine ganz deutsche Sache. Ich habe letztens auch irgendwie auf TikTok so gesehen, wie ein Schotte duscht und wie ein Deutscher duscht. Und beim Deutschen lief irgendwie Techno im Hintergrund und er hat so ganz vorsichtig, ganz penibel mit so einem Ding die Dusche abgezogen. Und es ist einfach so bekackt, weil wir werden ja auch nicht jünger. In meiner WG damals, scheiß drauf, nach mir die Sinnflut, ob das hier unter Wasser steht, mir völlig egal, ich bin sauber und ich muss jetzt hier Bier trinken gehen, aber mittlerweile wohnt man halt in einer anderen Wohnung, man hat irgendwie Mitbewohner, die da auch Wert drauf legen, dass es nicht so kacke aussieht und wir haben uns angewöhnt, dass man immer nach dem Duschen die Dusche abzieht, so, weil es gibt eben so Kalkflecken, die gehen dann nicht mehr so gut weg, bla bla bla, ich verstehe, warum das sinnvoll ist, ich verstehe, warum das gut ist, das zu tun, aber es fuckt mich ab. Und nicht krass doll, aber immer denke ich so, da muss man auch in die Knie. Es ist auch nicht eine sehr würdevolle Position, wenn man so, man hat sich ja noch nicht abgetrocknet, man ist nackt und nass.
Nackt, nass.
Und man, nackt und nass zwei. Und man muss dann irgendwie in die Knie gehen, um das Ding da abzuziehen und sitzt dann immer, wenn ich ganz unten bin, habe ich so einen kurzen Gollum-Moment für mich selbst, dass ich immer denke so, auf den Tisch kommt heute ein Fisch. So, es ist nicht sehr würdevoll, aber ich mach's, weil ich finde, dass es richtig ist. Schön für dieses Bild in euren Köpfen,
es tut mir sehr leid,
aber so ist es halt.
Nee, ist wundervoll.
So ist mein Leben aktuell.
Großartig.
Und was ich total genieße, ist, wenn ich in Urlaub fahre und irgendwo duschen gehe und nicht die Dusche abziehe. Das ist mein kleiner rebellischer Moment. Das ist mein, das ist Luxus, den kann ich mittragen. Das soll irgendwer anders machen. Mache ich nicht, okay, wenn ich irgendwo bin. Bei Freunden ist nochmal was anderes, wenn man eine Freunde duschen dann bei einem und man, kannst du vielleicht abziehen?
Ich finde
auch so ein bisschen spießiger Moment. Kann man machen. Aber im Urlaub sage ich, ne, ich habe hier frei, ich genieße das richtig und dann ist es für mich ein schöner Moment, nicht den Gollum zu machen, sondern einfach zu sagen, weißt du was,
fuck off.
Zieht doch irgendwer anders ab, ist mir egal, ciao.
Ja. Ich finde, als allererstes, wenn man irgendwo hinkommt und man findet in der Dusche einen Abzieher vor, dann ist es...
Muss man dann abziehen?
Man muss abziehen, sofort. Und zwar, also sofort, nach dem Duschen.
Es geht nicht ums Klo, ne? Es geht um die Dusche. Beim Klo muss man immer abziehen.
Sollte man machen, ja. Ich finde, es ist gegeben und es ist ein Zeichen des Respekts und des nonverbalen Miteinanders, wenn du jetzt quasi bei dir duschen gehe und ich sehe, hier liegt ein Abzieher, dann reicht mir das. Dann finde ich es noch viel ehrenloser, wenn du mir sagen musst, Jonas, könntest du bitte noch abziehen? Die Dusche.
Ja, aber du gehst ja nicht aus der Dusche, wenn du schon trocken bist, gehst dann nochmal rein und ziehst dann die Dusche ab, ne? Das muss ja schon dann dabei passieren. Ja,
genau. Deswegen finde ich, es ist absolut selbstverständlich, dass wenn ich einen Abzieher in der Dusche vorfinde, dann verwende ich ihn. So. Ich habe zu Hause keinen. Das liegt aber daran, dass wir eine kleine Dusche in der Ecke haben und da wurde vom Vermieter die günstige Milchglas-Plastiklösung eingebaut.
Schön.
Als Tür. Ne?
Ja,
furchtbar. Das bedeutet, dass es scheißegal ist, ob da Wasserflecken zurückbleiben, die sieht man nicht. Ihr habt ja jetzt so eine wunderbare Glasfront und da kann ich das verstehen.
Wo man jede Kacke
sieht. Ja. Jedes Stück Scheiße. Wasser, meine ich. Ja. Was dann da jedes zurückbleibt, gerade in Köln ist das Wasser sehr kalkig, das bleibt dann auch zurück und dann hat man da so ein unheiliges Kalkkunstwerk geschaffen. Lustig, dass du jetzt sagst, im Urlaub ist für dich nicht abziehen. In Österreich jetzt im Urlaub, wo wir waren, gab es einen Abzieher und ich habe den begeistert und penibel jedes Mal benutzt.
Ja, ich stand eher so in dem Modus, oh Gott, ist wie zu Hause hier? Oder?
Ich habe ja, du musst dich erinnern, ich habe dir vor geraumer Zeit erzählt, dass ich zu Hause keinen habe.
Ja, stimmt, sorry.
Das waren 2 Minuten. Und deswegen war das irgendwie dann, wie das so ist, wenn das zu Hause nicht ist und es ist mal was Besonderes, ist das schon ganz witzig. Und dann habe ich mir auch
wirklich
ein bisschen Spaß draus gemacht, extra korrekt jeden Tropfen von dieser Glastür runter zu ziehen. Wie beim
Rasenmäher, auch in so Linien, oder?
Ja, genau, so komplett. Weil ich halt wirklich in dieser Woche, weiß nicht, wie oft duscht man in dieser Woche, 5-mal oder so, je nachdem, wie viel Aktivitäten man gemacht hat und wie dann der Geruch ist. Dann hat das auch mal Spaß gemacht. Und jetzt bin ich froh, dass ich wieder hier in meiner Milchglas-Plastik-Dusche stehe.
Ich hätte so gerne eine Glasfront. Das kann ja auch Spaß machen, ne? Wenn das so eine große Glasfront ist, wo man wirklich in großen Schwüngen da schön abziehen kann. Das hat ja was Befriedigendes. Das ist ja ein bisschen wie so Powerwashing, was mit so einem Kercher so Moos wegballern.
Das sieht toll aus.
Rasenmähen das ist schön, genau, das kann ich gut verstehen. Nur bei uns ist die Dusche so ein bisschen gebogen und hat insgesamt 1, 2, 3, 4, irgendwie 5 oder 6 Panels, die irgendwie zueinander gesteckt werden. Dann gibt es da noch so Griffe. Das heißt, du musst da immer so rumorgeln, wie so ein absoluter Horst. Und das nervt mich halt.
Also Panels?
Bei großen Glasplatten verstehe ich das. Ne? Einmal schon mal 2 Dinger sind für die Türen. 2 Türen. So. Dann geht es links um die Ecke.
Okay.
Da ist nochmal so ein Ding, das ist wieder abgetrennt. Das heißt, du kannst nicht einfach durchwischen, so, als wäre das alles aus Glas, sondern du musst immer wieder neu ansetzen. Und dann klackerst du immer
dagegen. Ja, gut. Okay, das klingt scheiße. Nee.
Also ich meine, viele Leute haben ja irgendwie Probleme, aber das ist wirklich was, wo man mal was machen muss, weil das macht mein Leben einfach schwerer.
Ich weiß, dass ihr dolle Probleme habt, Leute, aber ich muss hier um die Kurve abziehen.
Genau.
Nee, da verstehe ich dich komplett, ja.
Genau. Also das ist gerade mein, nein, das ist nicht mein größtes Problem, aber das nervt mich einfach. Dann bin ich im Urlaub einfach froh, wenn ich sage, weißt du was, ich lasse es.
Hier soll es doch alles verkalken. Es gibt ja dann auch noch, bei meinen Eltern gibt es jetzt keine Glasabgrenzung, sondern es ist eine begehbare Dusche mit einem sehr langen Duschvorhang, was sehr angenehm ist. Das einzig Blöde ist, dass die Bauarbeitenden nicht korrekt den Boden angeschrägt haben, sodass nicht das Wasser in die Mitte zum Abfluss läuft, sondern wenn du da schön unter der Regendusche stehst, da kommt ja auch eine Menge Wasser raus, dann läuft es da über so einen kleinen Plastikbegrenzer und eigentlich, wenn du nicht aufpasst, flutest du das ganze Badezimmer.
Das heißt, du bist schon beim Duschen mit so einem besenartigen
mit Flutbekämpfung,
Abzieher damit beschäftigt. Ja.
Im schlimmsten Fall Oder es gibt ein altes Handtuch, was freigegeben ist als Flutbegrenzer, dann legt man das dahin und dann nimmt das schon mal auf. Aber
wie weit ist es noch bis zu den Sandsäcken?
Nicht mehr weit. Das sage ich meinen Eltern jedes Mal. Ich sage Eltern, hier sind Sandsäcke und gucken nämlich blöd an. was ich eigentlich erzählen wollte zum Thema dann abziehen. Abwischen ist ja nochmal ein ganz anderes Feld.
Abwischen, Jonas?
Ja. In der Dusche meiner Eltern hängt immer ein kleiner Waschlappen, damit man doch bitte nach dem Duschen die silbernen Armaturen clean wiped.
Oh, Mann, nö.
Oh. Ja.
Oh. Und deswegen, ja, Mann, ey. That's why we can have nice things.
Das machst du
auch, oder?
Das mache ich. Es gibt ja dann keine große Glastür. Das heißt, es ist wirklich eine Sache von einer Minute. Am Anfang war ich auch voll des Unverständnisses und zeterte und schüttelte meine Faust gegen meinen Vater und sagte, und dann fiel mir auf, okay, es sind 2 Armaturen und wenn er die gerne fleckenfrei hätte, dann werde ich das respektieren. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe einfach alles voll geduscht und nichts abgewischt.
Voll gekalkt.
Es ist halt einfach, man muss respektieren, wie die Leute wohnen wollen. Das ist einfach so.
Ja, das stimmt.
Was sind Sachen in deinem Haushalt, die unbedingt von Gästen respektiert werden müssen, wo du sonst richtig sauer wirst?
Boah, das ist schwierig. Warte, ich guck mich mal um.
Boah, da muss ich kurz nachdenken.
Was sind, sind Gäste hier? Also kann ich freisprechen? Ist spielen? Zufällig jemand in der Nähe, das, der das hören könnte und sich...
Nee. Nee. Was ist... Warte mal. Hm.
Soll ich anfangen?
Fang du doch mal an. Was, ja, was, was ist dir wichtig, wenn man bei dir zu Hause reinkommt? Weil, lass uns das Szenario besser aufstellen.
Ja.
Es kommen Leute zu dir... du bist sowieso nicht da und du bist im Urlaub oder sowas und gute Freunde auch dürfen oder deine Wohnung benutzen. Und die übernachten eine Nacht oder vielleicht zwei Nächte übers Wochenende oder sowas bei dir. Du bist aber nicht da. Wie sehen die Instructions aus, worauf geachtet werden muss? Also jetzt nicht, ich erkläre dir, wie die Spülmaschine läuft und sowas, das nicht. Aber was sind wichtige Dinge, die man beachten muss bei dir?
Es ist lustig, dass mir zuerst einfällt, so, das muss auf jeden Fall gelüftet werden. Es gibt irgendwie Leute, die lüften nicht und dann kommst du dahin und bist im fremden Mief. Ich bin ja nicht mal gerne in meinem Mief. Der muss ja auch weggelüftet werden. Wobei manche Leute mir jetzt sicher widersprechen würden und sagen, wenn sie in mein Arbeitszimmer kommen und ich sitze da seit 3-4 Stunden.
Da wurde lange nicht mehr Mief weggelüftet.
Dann könnte es schon gut abmiefen. Deswegen muss ich das ein bisschen relativieren. Aber ich finde, wenn jemand unter diesem Szenario, das du gerade gezeichnet hast, meine Wohnung benutzt, wird da auf jeden Fall gelüftet. Und interessanterweise fällt mir noch ein, dass ich es hasse, wenn jemand den Spülschwamm benutzt und nicht auswringt nachher.
Alter, da habe ich gestern mit meinen Mitbewohnern hier, mit meiner Mitbewohnerin, nicht gestritten, aber ich habe es das dritte Mal nicht gemacht.
Du hast es nicht gemacht, du bist der Täter.
Ja, ich bin ein Nicht-Ausdrücker, ja.
Oh. Ja, also ganz kurz das Szenario noch zu Ende bringen. Also stellt euch vor, ihr kommt in die Küche und ist der klassische gelbe Schrubbelschwamm mit einer schwarzen, einer blauen Seite, je nachdem, was geschrubbelt werden muss. Und der trieft vor Wasser und wahrscheinlich altem Spülmittel und was auch immer da noch mit aufgesogen wurde. Die korrekte Herangehensweise meiner Meinung nach ist es, den benutzten Schwamm unter warmem Wasser auszuspülen und dann, so trocken man ihn eben bekommt, mit Muskelkraft leer zu drücken, damit er nicht modert, nicht stinkt und einfach auch sauber ist. So, das ist mein Wunsch. Und das wird, den finde ich oft, also ich bin auch kein jetzt mega ordentlicher Mensch, da habe ich über irgendwie einen Fimmel. Das mag ich gar nicht. So, jetzt kommst du.
Ja, das kann ich verstehen. Ich verstehe das total. Es gibt ein paar Sachen in meinem Leben und in meinem Haushalt. Ich kann nachvollziehen, dass das andere Leute anders machen, aber ich habe manchmal einfach keinen Bock.
Ja.
Das ist, und ich komme da ganz schlecht raus. Zum Beispiel ist es so bei so einem Schwamm, ne? Ich verstehe das voll und natürlich ist das blöd, wenn der vollgesogen mit Wasser da liegt. Dann modert der, dann stinkt der, das ist eklig. Ja. Aber weißt du, ich habe irgendwie gerade das Blech noch sauber. Bleche spülen, auch absolute Katastrophe. Egal. Ich mache irgendwie ein Blech sauber so und bin eh im Hassel, habe gerade irgendwas eingeräumt, bla bla bla. Und schmeiß den einfach so in die Spüle oder in dieses Becken da irgendwie daneben. Und dann denke ich, also wenn ich drüber nachdenken würde, dass ich kurz den ausdrücken kann, dann würde ich es vielleicht machen. Aber ich will dann nicht, dass irgendwie dieses Brackwasser dann nochmal auf meine Hand läuft, sondern ich will dann einfach kurz den da reinschmeißen, Hand abtrocknen, fertig. Und das sind vielleicht 2 Sekunden meines Lebens, die mich das kosten würde. Aber ich bin in dem Moment einfach zu faul. Ich bin einfach zu faul, das zu machen.
Ja, okay, das verstehe ich
auch. Und ich kann voll verstehen, also da ist jede Kritik an meiner Person auch angebracht. Das sollte man einfach tun und
ich finde, da muss man nicht gleich deine tolle Person kritisieren. Ich finde, das sind so Sachen, die
aber es ist ja schon auch irgendwie, loslösen. Warum macht man es dann nicht? Ne? Also wie faul kann man sein? Das wird ja ist ja wirklich kein Anspruch. Ich habe mal gesehen, wie eine Person in meinem näheren Umfeld, nicht in meinem Haushalt, aber aus meiner Familie, einen Tisch abgewischt hat, und zwar mit so einem Lappen, und aber nicht die Hand so an die Kante gehalten hat, so wie für die Krümel zum Auffangen, sondern einfach die Krümel auf den Boden gewischt hat. Und es hat mich so sauer gemacht, weil ich dachte so, ja natürlich kriegst du nicht alle diese Krümel mit deiner Hand aufgefangen. Es kann schon sein, dass da mal einer runterfällt. Und ja, vielleicht wird hier auch irgendwann gesaugt. Aber es noch nicht mal zu versuchen, die Krümel aufzufangen, da dachte ich so, wie kann man nur so sein? Das habe ich richtig eben gemacht.
Ja.
Und seitdem ich das gesehen habe, mache ich es, also denke ich bei jedem Mal drüber nach, ich wische jetzt kurz den Tisch ab, Hand runter, sonst bin ich wirklich hier, also sonst habe ich
du willst dich ja auch nicht mit den mit solchen asozialen gemein machen. Pass auf.
Nein.
Ich kenne beides von mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh. Also ich bin auch eigentlich, natürlich, du hast völlig recht, da gehört eine Hand drunter. Da müssen
wir abbrechen.
Da gehört eine Hand drunter, um den Debris aufzufangen. Aber manchmal habe ich da keinen Bock drauf. Genau. Und dann, je nachdem, wie schlimm es ist. Komm. Also, wenn jetzt jemand ein ganzes Roggenbrot zerschnippelt hat und da ist quasi ein Kilo Krümel auf dem Tisch, dann wische ich die auch nicht einfach runter. Wenn das jetzt so ein bisschen ist und ich denke mir, dann mache ich das auch mit vollem Bewusstsein. Dann denke ich so, nö. Und dann wische ich das vom Tisch. Und dann schaue ich mir auch manchmal sogar den Boden an und denke, ist das jetzt schon
ganz schön krümelig hier.
Wegsauge vonnöten oder kann ich das jetzt hier ungestraft so liegen lassen? Gebe ich auch zu. Es gibt einfach Sachen, da hat man dann keinen Bock drauf. So. Ja. Bei mir ist das habe ich auch schon erzählt, Wäsche abhängen. Ne? Also wenn ich alleine wohnen würde, dann würde ich vom Wäscheständer leben, den immer neu mit frischer Wäsche bestücken. Und so würden wir in einem wunderbaren Kreislauf.
Ewiger Kreis.
Mein Schrank.
Es gibt eine Sache noch in meinem Haushalt tatsächlich, die mir eingefallen ist.
Ja.
Wir haben sehr schöne, so designmäßige Salz- und Pfefferstreuer. Mhm. Die sind so zylindrig, glaube ich, nennt man das, und hoch.
Ja.
Und die bestehen aus zwei Teilen. Und zwar ist der obere Teil Holz, wo man so dran drehen kann. Und der untere Teil, wo das Salz und der Pfeffer drin ist, ist aus Beton. Und das sieht sehr schön aus, ist sehr schick, malt wunderbar, klasse.
Klingt
nur das
stabil.
Problem ist, wenn du den nimmst und von A nach B transportierst, darfst du den nicht oben an dem Holzteil nehmen, weil das Holzteil ist nur aufgesteckt. Das heißt, wenn du nicht aufpasst, nimmst du da mal Holzteil und dieses Zementding, was wirklich, keine Ahnung, jetzt wirklich jetzt kein Kilo, aber eine halbe, vielleicht so 700 Gramm oder so, wird es schon haben, also ist schon jetzt nicht wenig, fällt dann irgendwo hin. Und mein guter Freund Peter hat es mal geschafft, dann wollte er sich irgendwie die Nudel pfeffern. Das klingt gut. hier zu Hause bei uns beim Abendessen auch irgendwie frech.
Ekelhaft.
Nein, auf jeden Fall hat er dann diesen Pfefferstreuer genommen, ihn hoch über seine Nudeln gehalten, über seinen Teller aus Porzellan und dann sauste dieses Zementteil einfach ab und sein Teller mit den Nudeln drauf zersprang in 1000 Teile oder so 8.
Boah, das klingt, als wäre, das könnte ich gewesen sein. Mir passiert ständig sowas.
Und das war so, ja, schade, vor allem dann Scherben in den Nudeln, ne, generell blöd, irgendwie auch ein urologisches Problem vielleicht dann, aber das war auf jeden Fall dahin das Essen und dann musste er irgendwie was Neues kriegen, weil das kannst du ja dann so nicht mehr essen. Und seitdem immer, wenn wir Gäste hier haben, und das ist so ein bisschen wie, könntest du bitte nach dem Duschen die Dusche abziehen, da ist es dieses, mit den Salzpfeffern und den hier Salzpfefferstreuer musst du ein bisschen aufpassen, bitte nur unten anfassen. Und ich denke mir so, ist das schon der Anfang von dieser Transition in dieses Leben, was ich nie haben wollte? Weißt du, dieses, wo man irgendwie den Leuten sagt, ja, bitte Schuhe abputzen, weil hier die hier
wenn ist du alles dich auf Marmor so versetzt, bitte, nimm bitte einen Schutzlappen.
Der Boden ist geseift.
Ein Popo-Schutz.
Bitte pass auf. Oh, weil das nervt mich so, diese Leute nerven mich so, die so überpenibel sind und ich will ja gar nicht so sein, weißt du?
Das verstehe ich. Mir ist gerade was eingefallen, was ich dir noch erzählen wollte und da ist dieses Teller zerstören eine gute Überleitung. Ich bin nicht sehr geschickt, also ich bin etwas grobmotorisch, muss ich einfach zugeben. Ja. Mir passieren einfach so Sachen, dass ich irgendwo gegenlaufe, dass mir irgendwas runterfällt und dass ich auch, ich hatte schon
wie immer sehr... Wie sagt man im Österreichischen zu?
Gute Frage.
Lumpen? Nee, wie heißt, du hast doch vorhin gesagt, wenn man im Stress ist und so ein bisschen unachtsam ist.
Hudeln.
Hudeln,
ja.
Hudeln, bist ein Hudler.
Ja. Ich bin ein Hudler.
Ein Hudler.
Aber ich auch wenn ich vorsichtig bin. Also ich habe einfach manchmal dann Pech und ich hatte auch schon immer viel Kraft in meinen Armen. Das heißt, ich habe schon als Kind viele Sachen einfach aus Versehen kaputt gemacht. Deswegen, wenn mir jetzt jemand sagt, Jonas, hier mal feste dran drehen, dann wundern sich die Personen manchmal, dass ich das nicht kann. Dass ich aus Angst was kaputt zu machen an Sachen, nicht fest drehe, drücke oder was auch immer. Und ich habe letztens mit meiner Mutter drüber gesprochen und habe mich so ein bisschen beschwert. gesagt, Mann, ich bin immer so ungeschickt, mir fällt immer alles um. Und auch früher schon als Kind kriegst du dann natürlich auch den ein oder anderen Spruch. Das habe ich mir alles gemerkt irgendwie, ne, dass ich immer der Ungeschickte war. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, das liegt daran, dass du nicht gekrabbelt hast oder bist.
Was?
Ja, scheinbar, und das auch wie das Schicksal es wollte, hat sie das kurz, also sie hat es zu spät gelesen, dass Krabbeln unheimlich wichtig ist bei Kindern, weil dieses Zusammenspiel, also diese Reize, wenn die Hände und die Fußrücken irgendwie ne, gleichzeitig den Boden berühren, dass dadurch wahnsinnig viel passiert in so kleinen Köpfen.
Für Feinmotorik dann
quasi. Für Feinmotorik. Und ich habe das komplett übersprungen. Meine Mutter sagt, ich bin 2 Tage gekrabbelt. Dann habe ich aber gesehen, dass die anderen so schön laufen und habe mich immer überall hochgezogen. Jetzt mit wechselndem Erfolg am Anfang natürlich. Aber ich bin quasi nicht gekrabbelt. Ach, und dann habe ich das
crazy.
Dann hat sich noch eine Person in dieses Gespräch mit eingeschaltet und bei der war das genauso. Die ist quasi auf dem Arsch überall hingerobbt, hat auch nicht gekrabbelt, ist jetzt auch grobmotorisch. Und das fand ich total witzig natürlich, aber es hat mich auch irgendwie so ein bisschen beruhigt und ich habe irgendwie gedacht so, ja, immer wenn du mir jetzt was
umfällt,
kann ich einfach sagen, ich kann da nichts für, ich habe nicht gekrabbelt.
Nicht gekrabbelt, sorry. Nicht gekrabbelt.
Meine Eltern können da ja auch nichts für, ne? Die können ja nicht sagen, krabbeln jetzt. Und ich
hey, und Kinder machen gehen, das ja eh unterschiedlich. Also ja. Es gibt ja dann auch irgendwie Kinder, die irgendwie immer nur rückwärts krabbeln oder so, ne? Oder nur, es gibt, eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die ist immer nur gerollt. Die hat sich auf den Bauch gelegt und ist dann einfach Arme hoch und ist immer nur hin und her, also ins nächste Zimmer gerollt und sowas.
Da müsste man ja eigentlich so eine Tabelle für erstellen, ne? Gibt's bestimmt. Was sagt das Krabbelverhalten? Ja,
und wie misst man Fein- oder Grobmotorik, ne? Das ist natürlich auch eine Frage, aber das ist aber spannend, ja, dass das zusammenhängt. Also ich glaube, toll, ich bin mir sicher, dass ich gekrabbelt bin. Ob ich jetzt deswegen geschickter bin als du, ich meine, also keine Ahnung, du bist ja dann scheinbar schon vorsichtiger, wenn du Sachen dann irgendwie nicht aufkriegst, weil jemand sagt, dreh mal dran, aber du willst nicht deine ganze Kraft einsetzen, weil du Angst hast, irgendwas kaputt zu machen. Das zeugt ja schon davon, dass du dir zumindest Gedanken drüber machst. Ne? Das ist ja,
es geht mir einfach eher so drum, dass ich manchmal einfach Sachen umwerf oder so. Ich stoß mich auch öfter an Sachen und renne irgendwo gegen oder ich kann immer schon, wenn ich in einen Raum komme, sehe ich schon so, hier könnte ich mir wahrscheinlich, den Kopf dran stoßen oder so. Ja, man hat es nicht leicht,
So, man hat es nicht leicht, gerade als großer
Mensch. Eine Sache, Christian, weil wir labern den Leuten schon wieder ein Fleischleibchen ans Ohr.
Ja, kriege auch langsam Hunger.
Ich habe ungefragt, ich habe das so ein bisschen als meine Aufgabe angesehen, ich habe ein bisschen Internetrecherche betrieben und damit meine ich, ich habe Doom gescrollt auf dem Klo. Aber da ist diesmal was sehr Schönes bei rumgekommen und zwar, ich sette kurz The Scene, das ist ein Anbieter für kurze Videos und es sind Videos von Leuten, die erst, also die filmen ihr Gesicht, ne, und es ist so ein bisschen Meme-Charakter, die sind erst sehr begeistert. Mhm. Und sind dann ganz entsetzt. So, und die Caption folgt immer einem Prinzip. So, ich fange mal an, dir was vorzulesen. Also stell dir vor, quasi eine Person, die erst lacht und dann so innehält und große Augen
betroffen
bekommt.
Betroffen ist. Okay.
Betroffen ist. Und die haben sich quasi so deutsche Redewendungen vorgenommen. Und das ist total geil. Geht zum Beispiel los, wenn du bei einem Lachwettbewerb mitmachst und dir auffällt, dass du gar nicht als Letzte dran bist. Oder du kommst zum Malwettbewerb, aber der Erste ist schon da. Also es sind immer Wettbewerbe und du kommst zu einem Wettbewerb.
Was?
Ja, drösel das mal auseinander. Lachwettbewerb, du kommst gar nicht als. Wenn du zum Lachwettbewerb kommst und dir auffällt, dass du gar nicht als Letzter dran bist.
Okay. Oder?
Boah, das ist ja wirklich, da muss man. Warte mal kurz, das mit dem Lachen verstehe ich. Der Malwettbewerb.
Du kommst zum Malwettbewerb, aber der Erste ist schon da.
Oh Gott, ist das dumm.
Ja, pass auf, es wird noch richtig spicy. Wenn du beim Mein Lieber-Wettbewerb teilnimmst und dein Gegner Herr Gesangsverein ist. Das ist so
Alter,
dumm.
Alter, was oder ist das denn für eine neue Nische?
Wenn ich beim von Raben gefressen werden Wettbewerb mitmache, aber ein Reiter den Raum betritt.
Entschuldigung. Alter, ist das dumm.
Wenn ich beim Wettbewerb herausfinden, wo der Weg hingeht, mitmache, aber mein Gegner schon längst in Rom ist. Und dann dieses.
Oh Gott. Oh, jetzt verstehe ich auch das mit den Videos. Alter Schwede, ist das dumm. Fantastisch.
Wenn du zum Waldfee-Wettbewerb gehst und Holla schon vor dir da ist.
Das ist ja schön. Gibt's mehr?
Ja. Wenn ich beim Männer-Gibts-Wettbewerb mitmache, aber der Sand am Meer auch schon da ist. Was ist so dumm? Was ist das dumm? Oder ja, ist wirklich eine Transferleistung. Wenn du beim Nachgeben-Wettbewerb mitmachst, aber plötzlich der Klügere vor dir steht.
Ich glaube, also man darf diese humoristischen Sätze nicht erklären, sonst macht es das kaputt.
Es macht es wirklich kaputt,
Man muss aber ein bisschen nachdenken, um halt das zu verstehen, welches Sprichwort gemeint ist. Oh, das ist ja schön. Das ist ja
magst du noch
schön.
Magst du noch ein paar?
Wettbewerbe?
Das sind immer Wettbewerbe. Okay. Hätte ich vorher auch sagen können. Wenn ich bei einem Besser-Lachen-Wettbewerb mitmache, aber mein Gegner zuletzt lacht, der hat das nicht so gut gephrased. Eigentlich hätte er sagen müssen, wenn mein Gegner der Letzte ist. Naja, egal.
Ja.
Wenn ich beim Wurmfang-Wettbewerb mitmache und merke, dass mein Gegner
Der frühe Wurm.
Der frühe Vogel ist, genau.
Der frühe Wurm, ja genau. Ihr kennt ja das altbekannte Sprichwort, der frühe Wurm kann mich mal.
Ja, oder der Wettbewerb fürs unordentlichste Zimmer und plötzlich stehen mir Hempels gegenüber.
Oh, das finde ich schön. Da ist jemand die Extrameile gegangen. Das sind so fantastische Sachen. Ist ein bisschen wie letzte Woche Schwänzen und Partner. Da hat man ein bisschen auch eine Motivation, einfach sich da noch mehr Gedanken drüber zu machen und ein bisschen zu überlegen, was könnte man da noch draus bauen? Das ist eine Kreativaufgabe. Finde ich richtig schön. Vielleicht kommen wir da im Laufe der Zeit nochmal auf ein paar weitere Beispiele. Finde ich richtig, richtig gut. Gefällt mir.
Ich gucke gerade, ob ich dir unbedingt noch einen sagen muss. Ja, komm, der letzte, damit dem schmeißen wir es raus. Wenn ich beim Grünsein-Wettbewerb mitmache, aber meine Gegnerin ist die Neune.
Alter.
Boah.
Ach, oh Mann. Oh, schön. Das gefällt mir richtig gut, Jonas. Vielen Dank für diesen Treat Ende unserer Folge.
Ich habe noch ein paar mehr, die schicke ich dir dann einfach mal.
Schick mir ein paar mehr. Vielleicht kommen wir ja bis zur nächsten Folge auf noch ein paar mehr. Damit soll es aber gewesen sein. Ich muss nämlich einerseits echt was essen und auch wahnsinnig aufs Klo. Schön war's. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke, Jonas, fürs Vorbeischauen. Und
wir hören uns wieder. Im Grunde hast du ja bei mir vorbeigeschaut, hatten wir ja.
Ja, also wir haben beieinander reingeschaut.
Wir haben uns oder? In der Mitte getroffen.
Wir haben uns gegenseitig reingeschaut.
Geil.
So, würde ich sagen. Also,
ja, danke fürs Zuhören. Dann geh mal deine Nudeln pfeffern.
Jetzt wollte ich gerade so einen Abbinder machen. Ich halte meine Nudel?
Ich dachte, du wolltest jetzt deine Nudel pfeffern gehen.
Nee, ich wollte nicht meine Nudel pfeffern gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, heute gibt es einen Topf. Klar. Ihr findet uns in 2 Wochen wieder hier bei Spotify und allen anderen möglichen Podcast-Anbietern. Und natürlich auch auf Instagram. Kommt da gerne mal vorbei, wenn ihr noch weitere witzige Ideen habt, zum Beispiel, welche Wettbewerbe es gibt und welche überraschenden Gegner auftauchen. Könnt ihr uns da gerne schreiben, auch mit Lob, Anregungen und Kritik. Immer her damit. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, oder?
Ich würd auch sagen, ich bin schon jetzt, du merkst ja, wie schlecht ich jetzt aufhören kann. Deswegen einfach mal jetzt einen Punkt machen. Nächstes Mal reden wir weiter. Es war wunderschön. Vielen Dank fürs Zuhören und bye.
Tschüss.